eure Anspiele, ich muss sagen, so professionell. Ich meine, sie sind immer gut gewesen, aber so wie heuer hat mir das ganz besonders gefallen. Auch vom Ton hat euch gut verstanden. Habt ihr super gemacht, danke. Das hat mir total taugt. Auch die Musik und auch das Zusammensein mit euch. Ich werde jetzt verzichten auf die PowerPoint-Geschichte und mich bemühen, wie ich versprochen habe. Nein, ich werde sie sicher einhalten. Ich werde das, was ich im dritten Vortrag länger gemacht habe, jetzt kürzer machen. Der letzte Vortrag, die Freundschaft Gottes. Es gibt nur zwei Männer in der Bibel, die dieses Prädikat bekommen haben. Und wir wollen zu Anfang Psalm 25, Vers 14 gemeinsam lesen. Da steht, der Herr, also in meiner Übersetzung steht so, der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Oder in einer anderen Übersetzung, in der Schlachter-Übersetzung heißt es, Freundschaft hält der Herr mit denen, die ihn fürchten, und seinen Bund tut er ihnen kund. Das ist doch eine der aufregendsten Dinge, die es überhaupt gibt. Man kann eine Freundschaft mit Gott haben. Gott ist nicht nur eben dieser zu fürchtende, im Sinne von Ehrfurcht und souveräne, liebende, allmächtige Gott, sondern auch einer, der eine Freundschaft mit uns haben möchte. Gewaltig. Wie kommen wir dorthin, Freundschaft mit Gott zu haben? In Sprüche, Kapitel 1, Vers 7, da steht, wie wir dorthin kommen. Sprüche, Kapitel 1, Vers 7, da heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Welche Art von Erkenntnis meint Salomo hier? Wissenschaftliche Erkenntnis? Sicher nicht, denn viele Wissenschaftler glauben überhaupt nicht an Gott und haben auch keinerlei Gottesfurcht. Meint er vielleicht politische Erkenntnis, soziale Erkenntnis? Nein, denn die Wege und Denkmuster der Welt sind Torheit in Gottes Augen. Vielleicht meint er Bibelwissen oder Kenntnis der Heiligen Schriften. Aber auch das meint er nicht, denn in diesem Punkt waren die Pharisäer Experten und trotzdem diejenigen, die der Herr am meisten kritisiert hat. Die Antwort findet sich ein Kapitel weiter, in Kapitel 2, Verse 1 bis 5. Und das möchte ich jetzt lesen. Mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz dem Verständnis zuwendest. Ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme, wenn du es suchst, wie Silber und wie Schätzen ihm nachspürst, da spüren wir Anstrengung, Zielorientiertheit, dann wirst du verstehen, die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Gottesfurcht ist der Anfang, aber es ist keine Einbahngeschichte, sondern der Anfang einer Zweierbeziehung. Wer von euch kennt Lance Armstrong? Ja, hat mich sehr beeindruckt, habe ich natürlich auch fast jeden Tag geschaut, Tour de France. Ich wollte wissen, ob er zum fünften Mal gewinnt. Und ich weiß einiges von Lance Armstrong. Ich habe zwei seiner Bücher gelesen. Ich weiß, dass er auch Krebs hatte und dass er geheiratet hat. Mittlerweile hat er drei Kinder und so weiter. Aber manche haben so eine Beziehung zu Gott wie zu einem Radprofi. Man ist eher ein Fan als ein Freund. Wir wissen nicht, warum Jan Ulrich heuer bei der Tour de France in einem wichtigen Moment, warum er nicht weitergefahren ist, sondern auf ihn gewartet hat. Warum? Wir sind nicht seine Freunde, sonst wüssten wir es. Ein Freund ist es dann, wenn man weiß, warum er etwas tut. Nicht nur was und wie, und wir jetzt beobachten können. Freundschaft ist zwar unter Jugendlichen an erster Stelle, aber manchmal habe ich den Eindruck, die Freundschaften, die meine Tochter in der Schule hat, die ähneln mehr einer Zweckgemeinschaft. Je nachdem, wer gerade in ist, mit dem ist man gerade Freund. So, Gott bezeichnet zwei Leute in der Bibel als seine Freunde. Der eine ist der Abraham, der Mose und das ist das Wunderbare, auch wir dürfen Freunde Gottes sein. Aber zu dem später. Abraham ist der Erste. Wir lesen in 2. Chronik 20, Vers 7. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und es deinen Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für ewig? Ja, Abraham, das war ein ganz interessanter Mann. Er hat ein ganz simples Glaubensleben geführt. Das könnte man in 3 Stufen beschreiben. Gott spricht, Abraham hört zu, Gott versprach, Abraham glaubte, Gott gebietet, Abraham gehorcht. Das war sein Glaubensleben. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Und dann nach vielen Jahren sehnlichsten Kinderwunsches hat er endlich einen Sohn, den Isaak. Und jetzt kommt der Test. 1. Mose 22. Und dann wollen wir uns anschauen. 1. Mose 22. Der Test Abrahams. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. Er sprach zu ihm, Abraham. Er sagte, hier bin ich. Er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und zieh in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Das war der Test. Gott prüft den Abraham. Was für eine Situation kannst du dir den Schock vorstellen? Der einzige Erbe, den er hatte, den soll er plötzlich opfern. Aber Abraham diskutiert nicht mit seiner Frau, diskutiert nicht mit seinen Freunden, geht frühmorgens, sattelt er seinen Esel und geht. Denn Abraham hat gewusst, Gott macht keinen Fehler. Aber Gott hat diesmal mehr verlangt von Abraham als sein Leben. Er hat sein ganzes Herz von ihm verlangt. Das Wichtigste, was er hatte, seinen Sohn Isaak. Und er hat nur 2 Möglichkeiten gehabt. Erstens, er konnte den Bund mit Gott brechen und nicht gehorchen. Oder er geht. Aber das kam für ihn nicht in Frage, den Bund zu brechen, denn er fürchtete Gott, er war ein gottesfürchtiger Mann. Er wusste, dass Gott sein Wort halten würde. Er war überzeugt davon, wenn nötig, muss er aus den Toten auferwecken. Und er geht unverzüglich. Und dann, Vers 12, also dann bereit ist, seinen Sohn zu opfern, und in letzter Sekunde sagt Gott, heute. Komischerweise in letzter Sekunde. Warum nicht gleich am nächsten Tag? Eine Stunde Eselritt, hätte er auch schon sagen können. Heute, Abraham, es passt. So habe ich gesehen, du machst das wirklich ernst, du fürchtest mich. Und nein, in letzter Sekunde lesen wir, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Ja, hat Gott das nicht schon vorher gewusst? Gott ist doch allwissend. Jetzt habe ich es erkannt, dass du tatsächlich dein Allerliebstes bereit bist zu geben. Daraus können wir Folgendes lernen. Gott ist nicht nur an dem interessiert, was wir beabsichtigen zu tun oder was wir am Sagen zu tun, sondern er möchte das dann tatsächlich in Raum und Wirklichkeit sehen, ob wir das bereit sind. Und jetzt ist das Resultat ganz interessant, kommt nur einmal in der ganzen Bibel vor, ein Ausdruck, ein Wort, und zwar dieses Wort, der Herr wird ja sehen, Vers 14, da, nachdem Abraham einen Witter gesehen hat, der sie verfangt hat in irgendeinem Strauch und ihn anstatt seines Sohnes geopfert hat, sagt Abraham, und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird er sehen, von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird er sehen. Das heißt, er hat Gott jetzt kennengelernt, als jemanden, der eine Lösung schenkt für sein Problem, indem er einen Stellvertreter schickt. Und er hat eine Seite von Gott kennengelernt, die nur Abraham kennengelernt hat. Denn dieses eine Wort, Jehova, Jireh oder Jireh, oder wie man es ausspricht, kommt nur hier in der Bibel vor. Der Herr wird er sehen. Abraham hat ein ganz intensives und intimes Erlebnis mit seinem Gott. Und Gott sagt, jetzt weiß ich, dass du bereit bist, alles für mich zu geben. Was? Wie muss das Gott gefreut haben? Mann, der Abraham, der mag mich wirklich. Der hat mich wirklich gern. Der stellt alles andere über die Liebe zu mir. Wie der Baum. Was wir am Vormittag gesehen haben. Wir müssen nur wenn wir den Test Gottes bestehen, dann lernen wir ihn kennen. Es ist leicht, das Christenleben zu singen, aber manchmal schwer zu leben. Und ich habe mir auch immer wieder so Situationen vorgestellt, wie werde ich reagieren, wenn? Und man stellt sich das so vor, naja, dann reagiere ich wie ein Held. Wisst ihr, es ist ganz einfach, wir stellen uns halt immer so vor, wie wir agieren. Also, der Held Gottes. Ja, und wenn du dann um 2 Uhr in der Früh munter wirst und am Parkplatz ist ein junges Mädchen, das um Hilfe schreit, weil der Dobermann vom Nachbar ausgekommen ist, tja, wie heldenhaft sind wir dann? In der Vorstellung hätte ich das Mädchen schon 100-mal befreit. Aber in der Wirklichkeit bin ich nicht runtergegangen. Ich habe mir gedacht, sollte der Dobermann lieber sie fressen als mich. Jetzt krass ausgedrückt, aber immer, was hätte ich denn tun sollen? Ich habe gebetet, dass der Dobermann irgendwie sie verschont. Abraham ist ein Freund Gottes geworden. Und später dann, wie Gott Sodom und Gomorra vernichten möchte, sagt er vorher, halt, eins habe ich noch vergessen. Ich muss zuerst mit Abraham drüber reden. Und dann diskutiert er. Und Abraham diskutiert mit ihm und sagt, geh, wenn 50 sind, dann kannst du das doch nicht tun. Okay, bei 50 mache ich es nicht. Oh, 45. Stell dir das vor, Abraham erlebt es, dass Gott zuerst kommt zu ihm und sagt, Abraham, ich möchte etwas tun, aber zuerst muss ich das mit dir besprechen, weil wir zwei sind Freunde. Du bist mein Freund. Ich mach's nicht ohne dich. Ich weihe dich ein, was ich beabsichtige zu tun. Mit wem teilst du deine innersten Geheimnisse? Nicht mit jedem auf der Straße, der das dann ausplaudert und publik macht. Nein, mit deinem Freund, mit deiner Freundin. Wo du weißt, das bleibt bei ihr. Du wirst es nicht einfach ausplaudern. Der zweite, das war Mose. Er redete nicht so wie alle anderen mit Gott, sondern über ihn lesen wir in 2. Mose 33, 11. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Stell dir das vor, wie ein Mann mit seinem Freund redet. So hat Gott mit Mose geredet. Und Mose hat auch einen Test gehabt. Der Test war, dass Gott das Volk vernichten wollte und ihn wollte zu einer eigenständigen Nation machen. Mose lehnt ab. Und er sagt, ich opfere mein Leben anstelle für das Volk. Verschone das Volk und wirf mich dafür in die Hölle. Und als er diesen Test besteht und das ablehnt und seine Herrlichkeit sehen will, zieht Gott ihn ganz besonders ins Vertrauen und redet mit ihm, wie er mit noch keinem anderen Menschen gesprochen hat. Mose war nämlich an Gott selbst interessiert. Abraham war an Gott selbst interessiert. Das Volk war immer daran interessiert, was kriege ich von Gott? Und immer dann, wenn sie ihre Wachteln und ihr Zuckerwasser und ihr Geschichtel nicht gekriegt haben, haben sie gemurrt. Nicht so Mose und Abraham. Das Dritte, es geht nicht nur darum, als Christ zu fragen, was bringt es mir, wenn ich Gott auf meiner Seite habe. Die Jünger haben so eine Einstellung gehabt. Machen wir Samariter-Hamburger, Grilled Samaritans. Das hat ihnen gefallen, so Macht, Herr, befiehl uns, und dann schießen wir Feuer vom Himmel, es ist lustig. Haben überhaupt nicht verstanden, um was es geht. Und dann Johannes 15. Johannes 15, Vers 14. Ein Satz, der an eine Bedingung geknüpft ist. Der Herr Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Ihr seid meine Freunde. Die Freundschaft ist an einer Bedingung geknüpft. Wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Die Freundschaft Gottes ist für diejenigen reserviert, die ihn fürchten, die ihm auch gehorchen. Seine Jünger haben bewiesen, dass sie seiner Freundschaft würdig sind. Sie sind 3,5 Jahre mit ihm gegangen, haben alles verlassen, alles aufgeopfert. Also sie haben nicht immer alles gecheckt, aber das ist eh wurscht. Sind so wie mir. Aber grundsätzlich sind sie ihm nachgefolgt. Und wir müssen eine Entscheidung treffen. Jakobus sagt, die Freundschaft der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Ich kann nur Gott lieben oder den Mammon. Die Welt, das ist nichts anderes als ein Begriff für ein System von Werten und Einstellungen und Gedanken. Ich kann nicht das eine lieben und das andere, ich kann nicht das Beste von beiden Welten haben. Ich muss mich entscheiden. Liebe ich Gott? Gottes Freundschaft ist exklusiv. Er ist eifersüchtig. Er will keine andere. Er will deine Freundschaft haben. Und da will er keine andere daneben haben. Die Furcht Gottes bewahrt uns davor, ein Freund dieser Welt zu werden. Freundschaft mit Gott. Stell dir das einmal vor. Ich würde so gerne heute würde mir wünschen, mehr selbst verstanden zu haben im Herzen und irgendwie diese Freundschaft Gottes noch intimer gefunden zu haben und auch zu suchen und zu wollen. Seine Freundschaft zu uns. Ich würde vieles darum geben, wenn Gott mir sagen würde, was bei uns in diesem Land, in unserer Gegend, was er für Absichten hat, was er für Ziele hat, was sein Wunsch ist, was sein Herzensanliegen ist. Ich würde gern noch viel mehr verstehen, wie ihm eine Freude machen kann, was ihm gefällt, was ihn ehrt. Ich habe noch einen Filmausschnitt zum Schluss. Ich habe also mein Wort gehalten, sehr kurz. Dieser Mann, er wollte die Freundschaft Gottes. Und er hat das richtige Bild von Gott gehabt. Er hat Gott gefürchtet, Eric Little. Er hat an den souveränen Gott geglaubt. Er hat Gott geehrt. Er hat seine Beziehung zum Herrn über alles gestellt. Und er war ein Freund Gottes. Und ich bete, dass wir das auch werden. Noch viel mehr sind. Das Leben ist ein Mix. Aus Hoch und Tief. Aus Ehrfurcht zu Gott und Liebe zu Gott. Es wechselt ab. Aus Fallen und wieder Aufstehen. Aus Sieg und Niederlage. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende, liebe Brüder, umgekehrt zuerst die Schwestern, liebe Schwestern, liebe Brüder. Das Entscheidende ist nicht, dass wir immer alles schaffen. Das Entscheidende ist, dass die Richtung stimmt. Die Richtung muss stimmen, in die was wir gehen. Das ist das Entscheidende. Tag für Tag, in kleinen Schritten, mit unserem Herrn. Als Lernende, Jünger Jesu zu sein heißt Lernende. Und eine der größten Ängste, die ich persönlich für mein Leben habe, ist das, dass ich nicht mehr lernen kann. Dass ich so in mir verhärtet bin, dass man Jesus nichts mehr lernen kann. Und dass ich nichts mehr lernen will. Das ist meine große Angst. Und für das bete ich oft, dass mich Gott lehrfähig, belehrbar hält. formbar. Nicht irgendwie so ein alter, steifer Knochen, der irgendwo einzementiert, irgendwo seinen Standpunkt vertritt und da rührt er sich nicht mehr von der Stelle. Und Gott kann nichts mehr mit mir anfangen.
Ich lese heute Nachmittag aus dem Kapitel 40 des Propheten Jesaja. Siehe, die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer und sind geachtet wie ein Staubkörnchen auf der Waagschale. Alle Völker sind vor ihm wie ein Nichts. Sie gelten ihm weniger als nichts, als null. Er ist es, der die Fürsten zunichte macht und die Richter auf Erden in nichts verwandelt. Hast du nicht gewusst? Hast du nicht gehört, dass der ewige Gott, der Herr, der die Welt erschaffen hat, weder schwach wird, noch müde und matt?
Jugend der Welt. Das nennt man Olympische Spiele. Du läufst und kämpfst um das Höchste.
Ich weiß, Sam.
Er gibt den Müden Kraft und schenkt den Ohnmächtigen Stärke in Fülle. Doch die, die auf den Herrn warten, denen gibt er neue Kraft. Es wachsen ihnen neue Schwingen wie den Adler. Sie werden laufen und nicht müde werden. Sie werden wandern und nicht ermatten.
Ich möchte zum Schluss aus dem Buch Numeri, dem vierten Buch Mose, den Segen lesen, den Gott gesagt hat, den Aaron und seine Söhne auf das Volk Israel legen sollten. Und ich wünsche euch das aus ganzem Herzen. Dieser Tag war lang, aber unser Leben ist noch viel länger. Unser Lebenskampf ist nicht nur hier, wie bei Olympischen Spielen, eine Angelegenheit von 1, 2 oder 3 Wochen. Unser Leben ist ein Lebensmarathon, den wir vielleicht noch 30, 40, 50, 60 Jahre zu laufen haben, wo es Zeiten gibt, wo wir ermüden, wo es wichtig ist, sich zu dem hinzuwenden, der niemals müde wird, wo es wichtig ist, dass unser Glaube nicht aufhört, wo wir beten, Herr, trag du unseren Glauben durch, bewahre du uns. Und wir lesen, mit dem möchte ich schließen, das ist auch mein Abschlussgebet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Danke, Herr, für diesen Tag. Amen.